Welcome to this podcast.
Water Polo Expert Talk. Get the insights. Ja, es ist wieder Podcast-Zeit. Seid gegrüßt. Hallo aus Hannover. Und ja, es ist Ausgabe 19 mittlerweile schon. Es ist wieder soweit. Es geht weiter mit dem Podcast. Und heute bei mir zu Gast im Gespräch André Laube. Mit André habe ich mich über das Konzept in Potsdam unterhalten, über die Art und Weise der Nachwuchsarbeit und warum genau jetzt während dieser ganzen Corona-Zeit besonders die Funktion des Lehrertrainers eine besonders wichtige ist. Also, viel Spaß beim Zuhören wünsche ich euch und wir hören uns am Ende der Episode nochmal wieder. Ja, herzlich willkommen zur nächsten Episode. Es geht weiter beim Podcast. Wir sind heute in Potsdam zu Gast, virtuell zu Gast beim André. Hallo André. Vielleicht ganz am Anfang, wie gewohnt, auch natürlich dir die Möglichkeit geben, dich erstmal vorzustellen, bevor wir vollends loslegen.
Ja, zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, freue mich auch insgesamt über dieses neue Tool in der Wasserballwelt. Gerade jetzt in der Corona-Zeit bringt uns das doch vielleicht so ein bisschen zueinander. Und danke dir, dass du so lange schon durchhältst. Oftmals fangen ja solche Projekte an und
das war mir auch persönlich, war mir auch wichtig an der Stelle, vielleicht als Ergänzung dazu, dass das nicht so eine Eintagsfliege mehr oder weniger bleibt.
Mhm. Sehr cool. Wer bin ich? Ich bin inzwischen 41 Jahre alt, also 1979 in Berlin-Mitte geboren, als noch Kind der Deutschen Demokratischen Republik. Bin dann aber schon mit 2-3 Jahren mit der Familie nach Potsdam gezogen. Das sind ja auch nicht viele Kilometer. Und seitdem lebe ich hier in, aus meiner Sicht, einer der schönsten Städte Deutschlands und habe auch vor, hier noch zu bleiben. Aktuell bin ich angestellt seit ungefähr 2,5 Jahren an der Eliteschule des Sports in Potsdam als Lehrer, unterrichte da die Fächer Wasserball und Sport, mache den Sportunterricht für die Wasserballer der 9. und 10. Klasse. War vorher aber auch schon lange Zeit im hauptamtlichen Bereich tätig. Also mein Wechsel vom Olympiastützpunkt zur Sportschule hat jetzt meinen Arbeitsalltag nicht sonderlich verändert. Ist bloß ein neuer Arbeitgeber, das staatliche Schulamt Brandenburg, worüber ich ganz glücklich bin. Und habe vorhin nochmal geschaut, seit 2000 tatsächlich schon im hauptamtlichen Bereich der Sportart Wasserball tätig, also zunächst mit einer halben Landestrainerstelle und bis 2008 dann mit einer vollen Landestrainerstelle. Dann hatte ich nochmal, ich meine von 2013 bis 2016 einen Ausflug sozusagen zum Deutschen Schwimmverband mit einer halben Stelle als Nachwuchsbundestrainer, habe da zwei Juniorenteams zur Europameisterschaft begleiten dürfen. Und bin danach wieder komplett nach Potsdam, / Land Brandenburg gegangen und jetzt eben an der Potsdamer Sportschule.
Das ist ja dann auch schon, wenn du sagst, Sportschule an sich schon mal so ein mehr oder weniger seltenes oder einzigartiges Konstrukt so ein bisschen, ne? Also klar, diese Förderschulen oder Leistungssportschulen gibt's halt vermehrt jetzt in den letzten Jahren, habe ich so das Gefühl. Aber es ist halt immer noch so ein bisschen so die Exotenstellung so ein bisschen, ne? Also ich meine, wie muss man sich das vorstellen an so einer Sportschule? Also da wird logischerweise Sportunterricht, schulische Karriere mit der sportlichen optimal aufeinander abgestimmt, um es jetzt mal vielleicht in wenigen Worten zu sagen, aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen, bisschen beschreiben, also, was da so.
Ja, ich meine, es gibt so knapp 40 Eliteschulen des Sports in Deutschland und die Besonderheit hier in Potsdam ist, dass sich ziemlich viele Strukturen, also aus leistungssportlicher Sicht gute Strukturen aus der DDR mit transferieren haben lassen in das neue Sportsystem und das neue Schulsystem. Das beinhaltet unter anderem ein Internat mit Kapazitäten von 400 bis 500 Schülern. Also jetzt sind aktuell über 400 Leute dort untergebracht. Die Schule hat ich meine, knapp 700 Schüler. Und tatsächlich ist es so, dass dann eben von der 7. bis zur 13. Klasse dort unterrichtet wird und der Schulalltag auf das Training abgestimmt ist. Also ab der 7. Klasse gibt es im Grunde pro Tag 2 Blöcke, wo Sport stattfinden kann. Das ist einmal im Laufe des Vormittags und dann natürlich am Abend und Nachmittag, und so dass die Kids hier unter optimalen Voraussetzungen trainieren können. Und die Besonderheit der Lehrertrainer, die ist, glaube ich, noch seltener, oder die ist recht selten. Ich weiß, dass es in Chemnitz noch diese Geschichten gibt, dass das in Hessen, glaube ich, gibt es so eine Lehrertrainerstellen. Das hat den Vorteil, dass eben losgelöst vom Sportsystem hauptamtliche Trainerstellen für den Leistungssport bereitgestellt werden und aber nicht aus dem Topf des Sports bezahlt werden müssen, sondern aus dem Topf des Staat, also des Schulamtes des jeweiligen Bundeslandes. Und das eröffnet doch nochmal in der Betreuungssituation große Möglichkeiten. Also hier in Potsdam bin ich Lehrertrainer für die 9.-10. Klasse und Alexander Tschigir für die 7.-8. Klasse, der aber sozusagen nebenbei in Anführungszeichen die Männer betreut. Und das verschafft uns natürlich unheimlich viel Luft auch in dieser hauptamtlichen Trainerfinanzierung.
Aber das ist ja, also was ich vorhin sagte, es gibt natürlich, also ich glaube auch hier in Hannover logischerweise irgendwie 2-3 Sportschulen, die das halt versuchen optimal aufeinander abzustimmen, aber da ist es halt nicht so, dass wirklich dann der Trainer dann auch der oder das Wasserball kein Fach ist an dieser Schule, ne, sondern da halt bloß die Abstimmung zwischen Sport und Schule möglichst optimiert wird, aber halt der Trainer halt nicht auch der Lehrer ist. Das ist dann, glaube ich, nochmal so ein Schritt weiter, ne.
Aber ich glaube, dass sich da Holger Rehse und das ganze Team in Hannover gerade bemüht, eben vergleichbare Strukturen in diesem Bereich zu schaffen.
Ja, also wir hatten ja auch ich hatte ja mit Wuck auch das Gespräch beispielsweise, ne, als der hier nach Hannover gekommen ist, und kann ich natürlich auch so ein Stück weit auch diese ganzen Begebenheiten und Begleitumstände natürlich auch verstehen, was einen dann mal zu der Annahme so einer Stelle dann in Hannover beispielsweise führt, wenn man dann natürlich jetzt abgesehen von der Thematik Schule natürlich optimale Trainingsvoraussetzungen hat, sage ich jetzt mal, und die vielleicht im Westen oder im NRW dann zu dem Zeitpunkt nicht so waren, wie das vielleicht dann zu dem Zeitpunkt in Hannover war oder halt auch aktuell ist. Jetzt sagtest du ja, du bist schon seit 2000, was du sagst, ist schon in diesen Tätigkeiten rund um das Traineramt und am Beckenrand unterwegs, hast ja aber auch selber gespielt, ne? Also ich meine, es ist halt auch immer ganz interessant zu erfahren, wie denn Leute jetzt auch zum Wasserball gekommen sind. Wie war das denn in deinem Fall, wenn du sagst, okay, schon noch so ein DDR-Kind in Anführungsstrichen gewesen, auch da schon irgendwie mit dem Wasserball in Berührung gekommen?
Nee, das war ja faktisch gar nicht möglich, zumindest nicht in der Region. Also Wasserball gab es ja in der DDR im Grunde seit 1968 nicht mehr, also es wurde nicht mehr gefördert. Ich glaube, die Sachsen, Thüringer, die haben immer noch so ein bisschen weitergespielt. In unserer Region gab es da tatsächlich überhaupt nicht. Und bin aber in einer sehr sportaffinen Familie groß geworden. Meine Eltern waren beides ganz passable Leichtathleten. Meine Geschwister und ich sind natürlich dann auch in diese Sportart erstmal geraten. Hab dann auch nochmal so einen Ausflug in den Volleyballsport gemacht als Kind und bin dann doch wieder bei der Leichtathletik hängen geblieben, bei den Werfern. Das kam mir sehr entgegen mit kurzen Belastungszeiträumen und nicht so im anstrengenden Training mit Laufen, Springen, Hüpfen. Und war da auch nicht ganz schlecht und hatte auch die Berufungsurkunde zur Kinder- und Jugendsportschule hier in Potsdam. Und dann ist das eben mit dieser politischen Wende alles zusammengebrochen. Und also ich bin dann an meiner normalen Schule geblieben. Es gab auf einmal diese Trainingsgruppe nicht mehr, diese Werfertrainingsgruppe nicht mehr. Und ja, saß dann ein Stück weit auf dem Trockenen, habe bestimmt so 2 Jahre überhaupt keinen organisierten Sport gemacht, was ja meiner Persönlichkeitsentwicklung nicht so gut tat, auch meiner körperlichen Verfassung nicht so gut tat. Und meine Eltern haben mich im Nachgang Gott sei Dank im Grunde gezwungen, irgendwie einer sportlichen Tätigkeit wieder nachzugehen. Und ich habe mich gegen alles gewehrt, weil ich mir dachte, die können dann schon alles besser und ich will das nicht und ich mache das nicht. Und mein Vater hat mich unter Tränen tatsächlich zum Brauhausbergbad hier in Potsdam geschleift und hat gesagt, okay, da ist eine Sportart, die fängt ganz neu an. Da zählt diese Ausrede nicht mehr und ich wollte da partout nicht hin und der hat mich da in den Pool mehr oder weniger getreten und ich war dann nach 10 Minuten Feuer und Flamme. Also ich habe erst mit 13 Jahren angefangen, Wasserball zu spielen bei Harry Vollbart, bei dem Mann, der das hier alles in Potsdam irgendwie dieses Pflänzchen mal gesät hat oder den Samen ausgelegt hat für die Sportart. Und Ja, und dessen doch recht autoritäre, klare Art kam auch mir irgendwie entgegen und das hat mich auf jeden Fall gefesselt und dann bin ich da geblieben. Dann hatten wir so ein bisschen das Glück, dass in dem Jahrgang 79, 80, 81 sowohl in Potsdam als auch in der Stadt Brandenburg an der Havel viele talentierte Kinder waren, denen es ähnlich ging wie mir, die aus diesem Sportsystem rausgekippt sind, die aber Schwimmer waren. Also bis auf mich konnte diese Mannschaft mega gut schwimmen. Dann war ja auch klar, dass ich dann ins Tor gehen muss und das hat mir auch große Freude gemacht und war da wahrscheinlich auch nicht ganz schlecht und wir haben relativ schnell großen Erfolg gehabt. Also wir sind 1992 hat das überhaupt erst angefangen und bereits im Herbst 1993 waren wir mit den Wasserfreunden Brandenburg Vierter der deutschen Meisterschaft in der C-Jugend, damals in die Endrunde, die Vierer-Endrunde gespielt in Duisburg. Da habe ich sogar noch wirklich klare Erinnerungen dran. Das war eine echt tolle Zeit und dieser Jahrgang ist dann auch zusammengeblieben und hat im Osten recht erfolgreich gespielt, aber dann darüber hinaus bei deutschen Meisterschaften in den Altersklassen jenseits der C-Jugend dann eben nicht mehr so überzeugen können. Da waren eben doch die gestandenen Mannschaften, Hamm, Esslingen damals schon, Spandau ganz klar, Hannover, immer Laatzen, doch noch eine Nummer zu groß in dem Altersbereich. Aber wir haben sozusagen, da wurde so ein bisschen der Grundstein mit diesem Jahrgang so im Land Brandenburg überhaupt gelegt, der Sportart Wasserball. Und habe dann immer weitergespielt bis zur Regionalliga im OSC Potsdam, dann aber im Feld, weil ich aufs Tor keinen Bock mehr hatte. Und da haben wir vernünftig gespielt. Aber, und da sage ich auch offen, so gut wie die Kinder, die ich jetzt trainiere, war ich selbst nie. da bin ich auch ganz ehrlich, dass ich ja nicht irgendwie mal an der Nationalmannschaft gekratzt hätte oder irgend so etwas. Also das war nicht der Fall. Ich habe das, glaube ich, nicht ganz schlecht gemacht, aber über die zweite Liga oder damals Regionalliga hinaus war es mir nicht vergönnt zu spielen und das gaben auch die damaligen Strukturen hier in Potsdam nicht her.
Und dann hast du dann irgendwann gesagt, okay, jetzt habe ich auch auf im Wasser oder aktiv gar keine Lust mehr und hast dir dann gedacht, okay, Trainer ist jetzt auch kein so schlechter Job. Oder wie ist es dazu gekommen? Oder war das schon früher irgendwie schon, weil ich hatte jetzt schon einige gehört, die hatten nie Ambitionen oder haben auch nie gesagt, okay, ich würde später mal irgendwie Trainer, weil man halt als Spieler das so sieht und das einschätzt, dass das vielleicht doch nicht so das Richtige für einen ist, dann aber trotzdem irgendwie in diesem Job gelandet sind.
Also das ging mit der aktiven Karriere, wenn man das Karriere nennen darf, ein Stück weit Hand in Hand. Also ich habe gespielt und dann parallel schon mit 15, 16 irgendwie am Beckenrand gestanden und eben dem Harry Vollbart, der ja schon bei der Gründung des Vereins kurz vor der Rente stand, also über 60 war, und habe ihm dann im Nachwuchsbereich mit ein paar anderen Freunden aus diesem besagten Jahrgang 78, 79, 80 haben wir dann gemeinsam dort unterstützt und Nachwuchstraining gemacht, sind dann auch schon sehr früh mit Jugendmannschaften durch Deutschland gefahren und so bin ich so ein bisschen in diese Trainerkarriere parallel zum eigenen Spielen, parallel zur eigenen aktiven Karriere in diesen Trainerjob geraten und sicher eine ganz wichtige Person dann auf dem Weg, glaube 2002, nachdem wir ein Jahr in der Regionalliga mit den Männern gespielt haben, kam dann Peter Driske in unseren Verein. Das wäre sicherlich auch nochmal ein eventuell guter Gesprächspartner, der hat auch viel zu erzählen, der vorher Landestrainer in Hamburg war, Landestrainer in Berlin war, den SC Wedding in der zweiten Bundesliga trainiert hat. Und der kam wieder nach einem Australienjahr, ich glaube ein Dreivierteljahr war in Australien, auch da als Trainer tätig. Und den hatte Harry Vollbart bei irgendeiner A-Lizenz-Ausbildung oder Weiterbildung kennengelernt und den gefragt, ob er nicht Bock hätte, in Potsdam zu helfen. Und das war für mich nochmal so ein wichtiger Mentor, der in dem Moment auf mich, wo sich die Wege gekreuzt haben und der mir sehr viel mitgegeben hat in dieser Trainergeschichte. Und der dann wahrscheinlich auch dieses Feuer, im Trainerjob zu bleiben, nochmal ein Stück weit entfacht hat, weil dann tatsächlich das erste Mal fachliche Expertise von außerhalb bei uns in den Verein kam. Bis dahin waren eben diese ganzen Sachen, die wir gemacht haben, im Grunde autodidaktisch so ein bisschen angeeignet. Und da war dann man, unter dem ich sozusagen noch gespielt habe. Und dann haben wir immer weiter mehr und mehr zusammen diesen Verein ein Stück weit umgekrempelt und die Strukturen dort neu geschafft.
Also war das auch, wenn du sagst, so ein Stück weit Mentor, das ist ja auch immer so, dass man von den Trainern, die man selber so erlebt hat, also zum einen vielleicht als Spieler, aber halt natürlich auch, wenn man da parallel jetzt schon so ein bisschen in dieses Trainerwesen so reingeschnuppert hat, von dem man was mitnehmen kann. Ne? Also sagst du ganz klar, dass du quasi diese beiden ersten Trainer bei dir, die halt auch sehr lange halt dann die Trainer waren, doch du die sind, wo du auch am meisten logischerweise mitnehmen konntest. Wenn das so ist, wären denn da so drei Sachen oder drei Aspekte, bei drei Beispiele, wo du sagst, okay, also das habe ich jetzt beispielsweise von dem und dem, habe es für mich übernommen und vielleicht so ein bisschen adaptiert, so ein bisschen angepasst vielleicht an die neuen Begebenheiten, wo du sagst, okay, das sind so zwei, drei Beispiele vielleicht.
Also das sind schon die beiden Personen, Harry Vollwart und Peter Driske, die mich, sagen wir mal, sportlich in der Wasserballgeschichte am meisten geprägt haben. Ich glaube, von Harrys, ja, sind vor allen Dingen Zuverlässigkeit, Klarheit und ja, eine unheimliche Loyalität zu dem, was man dort macht. Bei Peter Driske im Grunde das Gleiche. Beides waren und sind sehr autoritäre Leute. Das habe ich mir sicherlich mit angenommen. Aber auch das muss man eben tatsächlich in die heutige Zeit packen. Also mit mir konnte man sicherlich als 12-, 13-, 14-Jährigen ganz anders umgehen, als man das heute mit 12-, 13-, 14-Jährigen kann. Aber auch das haben die beiden geschafft. Also auch die haben sich da der Zeit so ein bisschen angepasst. Bei Peter Driske kam noch ein bisschen wirklich seine fachliche Expertise mit dazu, die uns weit voraus war zu dem damaligen Zeitpunkt und wo ich einfach schon, was das Übungsgut angeht, ja, und darum geht's ja ein Stück weit in dem alltäglichen Training, dass man ein abwechslungsreiches Training mit den Jugendlichen macht, wo sie einfach gerne ins Training kommen. Und da hat er mir ganz wahnsinnig geholfen und hilft immer noch.
Und ich sag mal, das war jetzt so ein bisschen der Blick in die Vergangenheit, vielleicht mal so ins Hier und Heute und vielleicht so ein Stück weit in die Zukunft. Wenn du, sag ich mal, heutzutage so die Trainer, ob Deutschland oder weltweit oder wo auch immer, jetzt mal so ein bisschen nimmst, gibt es da irgendwen, wo du sagst, okay, also Vorbild ist jetzt vielleicht für einen Trainer vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht so jemanden, wo man sich so ein Stück weit dran orientieren kann oder wo du sagst, das ist schon so ein Typ Trainer, oder auch von der Spielveranlagung, von der Philosophie oder so, wo du sagst, okay, das würde mich nochmal interessieren oder dich reizen oder das wäre halt so ein Stück weit so ein Vorbild für dich als Trainer?
Oh, das ist schwer zu beantworten. Natürlich, ich bin ja, versuche auch so viel wie möglich international unterwegs zu sein und besuche regelmäßig EM- und WM-Turniere und da sind dann schon so Sandro Campagna von Italien oder auch Vieco, den du ja auch im Interview hattest, von
Jupp. Ja, also sehr, sehr beeindruckender Typ. Also ich wurde dann hinterher so das Feedback, ja, war ja super und so. Und da konnte ich auch nur sagen, also das Erste, was mir bei dem einfiel, war, dass der unheimlich smart ist. Also smart, also ist der verkörpert für mich so diesen Begriff smart, ja, also unheimlich gewitzt und ja, sympathisch, ist aber trotzdem irgendwie völlig geerdet und weiß aber trotzdem total viele Dinge, also auch persönlich und also ja, ich bin noch ein wenig angetan.
Ja, merkt man. Ja, und das sind so, ist auch so ein Trainer, wo sich die Wege während der Juniorenzeit, der war der Juniorentrainer von Kroatien und der eben mit einer großen Fairness uns auch gegenüber als kleinere Nation und mit großem Respekt uns entgegengetreten ist. Aber ob ich jetzt mit dem oder mit jemand anders auf Dauer gern am Beckenrand stünde oder mit dem zusammenarbeiten würde wollen auf Dauer, kann ich wirklich nicht beurteilen. Da sind einfach zu viele Dinge, die da irgendwie passen müssen und ich schätze nur deren großen Leistungen als Trainer und auch ihre Aura-Ausstrahlung am Beckenrand, die man einfach spürt, wenn da so ein Campagna am Beckenrand steht, der führt tatsächlich sein Team und schafft es auch in kritischen Momenten, gute Entscheidungen zu treffen. Und das sind schon Dinge, wo man einfach ja der Leistung großen Respekt zollen muss. Ansonsten, ja, ich habe immer gesagt, man kann von jedem Arschloch was lernen. Und ich gucke mir gerne jedes Training von jedem Trainer an, egal welche Qualifikation er hat, weil man tatsächlich überall nochmal etwas mitnehmen kann. Und wir sollten, glaube ich, viel größeren Respekt und Achtung den Trainern schenken, die das tagtäglich im Ehrenamt irgendwie trotz aller Widrigkeiten machen, an kleinen Standorten. Vorhin mit ganz kurz mit Uwe Richter aus Rostock telefoniert. Und das sind so Leute, wo ich wirklich große Achtung davor habe. Nico Haberland, Marcel Grun hier in der Stadt Brandenburg, die jetzt da wieder viel aufbauen. In Leipzig Robin Seemann. Es gibt so viele Leute, die ohne wirklich davon beruflich zu partizipieren, also wirklich Geld dafür bekommen, ganz, ganz viel für den deutschen Wasserballsport in der Breite irgendwie tun. Und das sind für mich, ich will sagen nicht Vorbilder, aber das sind Leute, wo ich sehr genau abschätzen kann, was das bedeutet, dort zu helfen und in der Breite irgendwie Kinder wieder für den Sport zu begeistern.
Und die werden ja auch gerne, unterschlagen oder vergessen, wenn jemand halt dann irgendwann in der Bundesliga ankommt. Ne? Also auch diese Thematik hatte ich jetzt schon mit einigen Gesprächsteilnehmern. Ne? Also wenn die dann oben ankommen, die kommen ja irgendwo her. Und diese ganzen Heimatvereine sozusagen, die dann die Basics legen, ja, oder die Grundlagen dafür, dass der da überhaupt erstmal hinkommt, ja, oder ihm das zu ermöglichen, die werden halt immer gerne vergessen oder unterschlagen bei dieser Diskussion. Ne? Also wer spielt jetzt bei Waspo, wer spielt bei Spandau? Aber dass die dann alle irgendwo mal ausgebildet wurden und dass er heutzutage, also in den seltensten Fällen vielleicht in den Vereinen direkt selber passiert. Ne? Also die werden ja halt irgendwo, kommen ja aus anderen Vereinen und gehen dann zu den großen Vereinen in der Regel heutzutage. Von daher, das ist schon echt ein großer Punkt, ne? Dass man halt diese ehrenamtlichen Jugendtrainer und was du sagst, egal welcher Qualifikation und ob die da Geld für kriegen oder nicht, das ist denen alles im Grunde genommen schied egal. Aber die sind halt das Wichtigste, ne? Oder stellen die Basis dar.
Die sind das Wichtigste und wenn wir die nicht haben, dann nützen diese guten Strukturen in Hannover, in Potsdam, in Stuttgart, in Berlin, Duisburg, egal wo, nützen gar nichts mehr. Also das muss man einfach auch immer wieder zum Ausdruck bringen und sagen, dass die eigentlich die Beatmungsmaschine sind, des Wasserballsports. Mhm. Also was nützt dieses Internat hier in Potsdam mit 400 Leuten? Ich glaube, jetzt sind aktuell wohnen 7 oder 8 Wasserballschüler dort, aber die kommen ja irgendwo her, genau wie du das sagst. Und die hat nicht... Ja. Die hat Potsdam nicht gefunden, sondern die hat Plauen gefunden, die hat Erfurt gefunden, die hat Zwickau gefunden. Und das muss man, die hat Neukölln gefunden beispielsweise. Also das sind die Vereine, die eigentlich die wichtigste Arbeit aktuell machen. Und ich habe eher das Gefühl, dass es immer weniger Kinder gibt, die in den Sport finden. Und deswegen ist es wichtig, dass man diese Standorte so gut es geht unterstützt und auch immer wieder Danke sagt.
Ja, also genau, also erstens diese Wertschätzung und Danke, die kommt halt auch in den seltensten Fällen direkt bei dem Verein oder bei den Verantwortlichen an. Hört man auch immer gerne mal wieder, ne? Also dass man so ein bisschen die Anerkennung auch für die tägliche Arbeit, die man da macht, jetzt so ein Stück weit vergisst, aber dann natürlich auch immer so diesen Spagat zwischen A, kommen generell sowieso weniger Kinder zum Wasserball, warum auch immer, das lassen wir jetzt mal dahingestellt, aber wenn sie dann halt in dem jeweiligen Verein sind und dementsprechend gut sind sie halt auch relativ schnell wieder weg. Ne? Also da gibt's halt auch so verschiedene Lager, nenne ich sie jetzt mal, ne? Verschiedene Interessenlagen, dass die kleinen Vereine natürlich gerne Kinder auch ausbilden, aber dass dann halt nicht so, sag ich mal, so weit getrieben wird, dass die Vereine dann keine Mannschaft mehr haben und ich sag mal, von 8 Kindern 4 gute sind und die 4 dann irgendwo anders hingehen. Da muss man immer noch so ein bisschen, denke ich mal, so das gesunde Mittelmaß finden. Aber das ist halt echt eine große Thematik, die gefühlt im Moment sehr, sehr viele beschäftigt.
Ja, also die Balance zu finden ist tatsächlich sehr schwer. Also wann ist der richtige Zeitpunkt für ein Kind, also dass der irgendwann kommen muss und dass man unter den jetzigen Bedingungen mit der hohen Last der Schule, mit den deutlich höheren Trainingskennziffern, die für internationalen Wasserball entscheidend sind, dass man das irgendwann nicht mehr an einem kleinen Standort kann, ist aus meiner Sicht ganz klar. Aber der Zeitpunkt, wann die kommen und wann die wechseln, da gibt's auch keine Faustformel. Ich glaube, es ist wichtig, welche Strukturen herrschen gerade tatsächlich an dem Standort, wo so ein Kind ist. Also wie leistungsorientiert kann es da arbeiten? Wer ist der Trainer und hat es eine vernünftige Mannschaft? Und dann ist es genau das, was du sagst. Wenn man dann aus diesen Vereinen, wo irgendwie 2, 3 große Talente sind, die 2, 3 wegnimmt, dann bricht oft so eine ganze Mannschaft zusammen. Und das ist die Gefahr, die tatsächlich da ist und man da irgendwie immer aufpassen muss, nicht verbrannte Erde zu hinterlassen. Das ist tatsächlich ein großer Balanceakt, der gar nicht so leicht ist.
Im Moment ist es ganz gut, dass zumindest mal diese Diskussion geführt wird, ne? Oder auch unbedingt weitestgehend öffentlich und auch mal im Austausch oder wie auch immer, weil die letzten Jahre über hatte man immer nur das Gefühl, das ist immer so ein unterschwelliges Thema, ja, und keiner will es ansprechen. Und jetzt, warum auch immer, habe ich zumindest persönlich jetzt das Gefühl, dass zumindest mal diese Diskussion entsteht und geführt wird und auch weitestgehend so ein bisschen, neutral vielleicht nicht, aber ohne jetzt da böses Blut aufbringen zu wollen, ja, so ein Stück weit. Ja. Also es wird schon diskutiert von den verschiedenen Seiten, aber dass endlich mal die Diskussion überhaupt geführt wird, finde ich schon mal sehr, 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 sehr wichtig und ein guter Ansatz. Ja. Also bisher war das ja halt immer so ein bisschen unter dem Teppich gekehrt. Jetzt sagtest du ja vorhin anfangs, das Pflänzchen oder der Samen wurde ja gesät für dieses Projekt, ich nenne es jetzt mal Projekt Wasserball in Potsdam, schon vor ganz, ganz langer Zeit. Wie ist es denn jetzt über die Zeit lang, vielleicht kannst du uns da so ein bisschen berichten, wie ist das denn über die Zeit lang gewachsen? Ja, also ihr habt ja jetzt auch aktuell viele erfolgreiche Jugendmannschaften, eine erfolgreiche Herrenmannschaft oder vielleicht auch mehrere Herrenmannschaften. Dieses Pflänzchen ist ja jetzt gewachsen. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, wie das Ganze so über die letzten Jahre so gewachsen ist und wie es heutzutage aussieht.
Ja, also ich versuche mal da einen Kurzabriss zu machen. so lang ist ja diese ganze Geschichte noch gar nicht. Also die ist jetzt fast genau 27 Jahre alt, der Baum Wasserball in Potsdam. Und von 1993, also mit der Vereinsgründung oder mit der Abteilungsgründung bis jetzt. Und wir haben zum Anfang mit dem Nachwuchserfolg gehabt, sind dann in dieser Regionalliga in Potsdam aufgestiegen und sagen wir, mit der Aufnahme meiner Tätigkeit mit dieser halben Landestrainerstelle, was ich vorhin gesagt habe, fühlte ich mich dann irgendwie schon verpflichtet, diese ganze Sache ein bisschen strukturell zu verbessern, mehr Trainingszeiten zu gewinnen und das wirklich auf eine leistungssportliche Schiene zu schieben. Und auch da hatten wir das ist wahrscheinlich das Glück des Tüchtigen mit dem Jahrgang 89-90, so eine Truppe, die dann 2004 im Grunde aus dem Nichts deutscher C-Jugendmeister wurde als erste Mannschaft aus den neuen Bundesländern. Und dieser Jahrgang hat mich und den Verein dann über viele Jahre weiterhin begleitet. Und ich glaube, wir haben mit dem 7 oder 8 deutsche Titel, also als Meisterschaft und Pokal in diesem Zeitraum, also von der C-Jugend bis zur A-Jugend gewonnen. Und das war auch der Kern der Mannschaft, mit der wir dann in die Bundesliga gekommen sind. Also das war, sagen wir mal, die nach der Gründung und zu diesen Anfängen eigentlich so der zweite wichtige Pfeiler in dieser Erfolgsgeschichte Potsdam. Und mit dem Aufstieg 2008 konnten wir dann Andreas Erl, das ist auch noch eine sehr wichtige Person in dieser Gesamtentwicklung, gewinnen als ehemaligen Nationalspieler, Spandauer Spieler, der hier sein Autohaus, BMW-Autohaus in Potsdam hat. Und den konnten wir als Abteilungsleiter und eben auch als Geldgeber gewinnen. Und jetzt haben wir mit der Mannschaft, glaube ich, da so ein Maximum erreicht, was möglich ist, mit Platz 3 und diesen, sagen wir, semi-professionellen Bedingungen. Und jetzt möchten wir perspektivisch im Nachwuchs ein Stück weit noch erfolgreicher werden. Also Medaillengewinne regelmäßig sind da, aber wir haben eben, glaube ich, das letzte Mal 2015 ganz oben auf dem Podest gestanden mit einer Mannschaft. Und das möchten wir jetzt noch weiter stabilisieren und und die entsprechenden Strukturen dafür haben wir geschaffen. Und das ist, glaube ich, der größte Schritt, den wir getan haben. 2013 mit dem Schritt an die Sportschule. Bis dahin gab es tatsächlich immer noch nur diese eine, also in Anführungszeichen nur eine Landestrainerstelle. Dann konnte für Alexander Tschiger die Lehrertrainerstelle geschaffen werden. Dann wurde eine weitere Landestrainerstelle geschaffen für Gregor Karstedt, also für die Talentgewinnung und Ausbildung und zuletzt die vierte hauptamtliche Stelle mit Slavomir Andruskevic, der für den Spitzenbereich sozusagen zusammen mit Alex verantwortlich ist. Also wir haben jetzt 4 hauptamtliche Stellen, haben im Grunde unbegrenzten Zugriff auf das Sportinternat, auf die Sportstätten, haben unsere Trainingsbedingungen dramatisch verbessert. Gerade im Vormittagsbereich können wir tatsächlich Wasserball spielen oder zumindest Techniktraining machen auf einer relativ großen Fläche und Torschusstraining und so weiter. Und die strukturellen Voraussetzungen sind da und jetzt möchten wir das insgesamt noch besser mit Leben füllen, möchten möglichst viele Jugendnationalspieler ausbilden. Und was mir besonders wichtig ist und was, glaube ich, immer in Deutschland der schwerste Schritt ist, die Kinder oder Jugendlichen aus den U-Nationalmannschaften und dann auch bis zu dem Herrenbereich, bis zu den Männern irgendwie auszubilden. Das ist, glaube ich, so der neben der Nachwuchsgewinnung für Deutschland immer der schwerste Schritt aus meiner Sicht, aus diesen 18, 19-jährigen ambitionierten Jugendlichen Spielern oder Nachwuchsspielern, die tatsächlich bis in die A-Nationalmannschaft zu bringen.
Und wenn du sagst, dass quasi von der Nachwuchsgewinnung und dann aus dem Jugendalter oder aus dem Nachwuchsbereich dann zumindest erstmal auch in den Herrenbereich ja dann vor Ort, also in die erste oder zweite Mannschaft dann vor Ort zu kommen, ist schon mal, sage ich mal, ein schwieriger Schritt oftmals, ne, weil da ja vielleicht auch das Alter dann nicht ganz so einfach ist, vielleicht da andere Dinge dann dazu kommen, dann aber vielleicht halt logischerweise das Training nochmal anders wird und intensiviert wird oder dass sich da der ein oder andere dann vielleicht das auch vielleicht nicht zutraut, ja, also da in dem Verein erstmal in die Herrenmannschaft zu kommen und dann, wenn man halt schon in einer U-Nationalmannschaft ist, dann wirklich diesen Schritt in die A-Nationalmannschaft hinzubekommen, also das ist ja, also das ist dann nochmal noch eine Stufe höher, denke ich mal, ne, aber wie läuft das denn generell, also wenn ihr relativ viele Jugendmannschaften habt und du sagtest ja, okay, im Moment sind wir mit der Herrenmannschaften ja eigentlich auf so dem aktuellen Höchststand sozusagen oder auf einem ganz guten Weg, was das angeht. Baut ihr da oder wie funktioniert da die Integration aus dem Jugendbereich in den Herrenbereich beispielsweise?
Ja, also die vielleicht mal von der anderen Seite, die Dinge, die du genannt hast, also die sind ja vielschichtig, die Problematiken.
Ja, auf jeden Fall.
Vom Nachwuchsspieler zum Herrenspieler. Und tatsächlich war es bei uns natürlich vor, ja, 7, 8 Jahren deutlich leichter, aus dem Nachwuchs einen Platz mit Verantwortung in dem Herrenteam zu bekommen. Das ist ganz klar. Also ob man jetzt in der B-Gruppe gespielt oder am unteren Ende der A-Gruppe, und da war es natürlich für so ein 17, 18-jähriges Talent durchaus möglich, schnell dort Fuß zu fassen. Der Sprung ist inzwischen deutlich schwerer. Dem haben wir jetzt auch Rechnung getragen, haben im letzten Jahr erstmalig eine zweite Mannschaft in der zweiten Liga Ost spielen lassen, um eben diesen Nachwuchsburschen da eine Perspektive und einen leichteren Übergang zu schaffen und vor allen Dingen Spielpraxis zu sichern. Das ist die sportliche Geschichte, aber das andere Problem ist natürlich das, dass die, solange sie zur Schule gehen, im Abitur stecken, ja, im Grunde neben der Schule und vielleicht ein paar Mädels und ein bisschen feiern, vor allen Dingen ihren Sport im Kopf haben und sich der Sache voll stellen können. Während das natürlich immer schwerer wird, wenn man studiert, wenn man vielleicht auch den Ort wechseln muss, um zu studieren oder sich der Ausbildung, der beruflichen Karriere widmet und da diese Perspektiven aufzumachen, der dualen Karriere, also dass man eben sogar partizipiert, wenn man Leistungssport macht, dass man über den Olympiastützpunkt vielleicht sogar einen Studienplatz bekommt, den man unter normalen Umständen nicht bekommen hätte, wenn man nicht Spieler wäre. Das sind so die Aufgaben, denen ich mich auch gerne stelle irgendwie und versuche den Jungs auch neben dem Sport dann die Brücken zu bauen, zusammen mit den Partnern hier am Standort, um einen Verbleib im Leistungssport zu gewährleisten. Und das ist, glaube ich, die aktuell größte Problematik im Sport. Und die, also ich sag mal, klar, durch den 8. Platz in Gwangju haben wir jetzt aktuell auch eine deutlich bessere Unterstützung der Sporthilfe im Bereich der O- und P-Kader, sodass dort auch finanziell der Wasserball als Leistungssport für den einen oder anderen sicher ein bisschen attraktiver geworden ist. Aber entscheidend ist einfach, dass die Spieler neben ihrem Leistungssport einen klaren Weg bereitet bekommen, wie sie sich neben dem Sport für das weitere Leben sozusagen rüsten. Mhm. Und der Verbleib, also nach meiner Erfahrung, wenn man jetzt auch so in die aktuelle Nationalmannschaft reinschaut, dann sind ja die Anfang 30-Jährigen tatsächlich schon die Ältesten eigentlich im Team von den Leistungsträgern. Und es ist ja zu befürchten, gerade die wahrscheinlich dann vielleicht auch nicht mehr weiterspielen werden. Also muss man sich der Situation in Deutschland wahrscheinlich stellen, dass so die Nationalmannschaft immer, die A-Nationalmannschaft so in der Altersstruktur so zwischen 20 und 30 Jahren liegt. Und da fehlt es mir vielleicht auch so ab und zu an Konzepten des Deutschen Schwimmverbandes zu sagen, okay, das ist unsere Mannschaft für 2020, dieser Kader steht. Welche Spieler sollen denn 2024, welche Spieler sollen vielleicht sogar 2028 für Deutschland spielen, und dass man mit diesen Spielern diesen langfristigen Weg im Verein, Verband, aber auch vom Spitzenverband, vom DSV, gemeinsam bestmöglich irgendwie vorbereitet.
Also ist ja auch so ein Stück weit der Punkt, den der Rainer Hoppe beispielsweise auch angesprochen hat, ne? So nach dem Motto, ich sehe im Moment keinen zweiten Anzug, ne? Also dass man halt im Moment genau diese mittel- bis langfristige Konzeptionsidee oder den großen Plan, der dahinter steckt, so ein bisschen vermisst, ne? Und sich halt immer nur auf die erste Garde Sache sozusagen konzentriert, weil vielleicht so ein bisschen das aus den Augen verliert oder losgelöst von dem, was oben passiert, unten betrachtet, was in der, in den zwischen den Mannschaften quasi passiert.
Ja, ich würde das jetzt gar nicht so pessimistisch betrachten. Ich glaube schon, also auch der, ich meine, siebte Platz im vergangenen Jahr mit der U17-Nationalmannschaft, der zeigt ja schon, dass wir sehr, sehr gute Nachwuchsspieler haben. Jetzt gilt es nur, die möglichst schnell zu integrieren und eben parallel zur aktuellen A-Nationalmannschaft zu fördern. Und ich glaube auch, dass es nicht so leicht ist, gerade wenn man als Nation sozusagen immer um diesen kleinen Strohhalm kämpfen muss, in der Weltspitze zu verbleiben, ist es wahrscheinlich gar nicht so leicht, parallel diesen zweiten Anzug entsprechend zu fördern. Und ich denke, da die ersten Schritte sind gemacht. So, was ich gehört habe, soll eventuell an der Universade teilgenommen werden. Also um eben auch so einen zusätzlichen Höhepunkt zu schaffen für die Spieler, die jetzt noch nicht in dem engsten Kreis der A-Nationalmannschaft sind. Und das sind die richtigen Schritte. Also auf jeden Fall muss man eben mit diesen wenigen Talenten, und das ist eben, da sind wir wieder bei der Nachwuchsgewinnung, wir haben zu wenig Jungs, um uns leisten zu können, große Talente zu verlieren. Und mit diesen muss man eben sehr sorgsam umgehen, ohne sie zu sehr zu verhätscheln. Also diese, das ist auch so ein Balanceakt. Aber also ich bin jetzt da kein Pessimist, was die Zukunft angeht, aber man muss wirklich sehr achtsam mit den Ressourcen umgehen, die aktuell zur Verfügung stehen.
Ja, also wie du sagst, man sieht ja quasi auch das, was Gutes nachkommt, ne? Und gerade dieses Abschneiden jetzt bei den letzten Turnieren, das war ja schon, hat ja dann durch den ein oder anderen Sieg oder durch das ein oder andere gute Spiel dann doch irgendwie in anderen Nationen dann doch schon so ein bisschen für Aufsehen gesorgt, sagen wir es mal so, ne? Und als kleine Wasserballnation sozusagen sich an diesen eben erwähnten Strohhalm immer so ein bisschen zu klammern, es ist echt, denke ich mal, schwer, was man also als Parallele vielleicht jetzt auch zu diesem Umbruch bei den Fußballern sieht, ne? Also da ist es halt auch schwer, ne? Also zu sagen, ich gebe der zweite Garde jetzt einfach meine Chance, obwohl ich weiß, mittel- bis langfristig müsste ich das tun, aber ich kann halt das Tagesgeschäft mehr oder weniger, die Qualifikation für irgendwelche Turniere jetzt nicht völlig ignorieren. Ja, also da gibt es ja vielleicht auch so gewisse Parallelen.
Ja, genau, also das ist eben, das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Also während Ungarn, Italien, Spanien sich immer leisten können, in Weltligaspielen, in Weltcup-Spielen. Serbien war tatsächlich mit dem im Grunde zweiten Anzug bei der WM in Guangzhou, weil Savic, also der Trainer von Serbien, gesagt hat, wir können nicht so viele Jahreshöhepunkte in Folge mit dieser Mannschaft spielen. Und trotzdem belegt dann dieses Team, wo wahrscheinlich circa 10 Spieler aus dem ersten Anzug gefehlt haben, irgendwie eine vordere Platzierung. Also das ist schon beeindruckend, und die können natürlich mit diesem Tool viel besser spielen, junge Leute einzusetzen, während bei den deutschen Herren halt jedes Spiel der Druck maximal ist, dort irgendwie dort ein Pünktchen zu sammeln, dort eine Erfahrung zu sammeln. Also da geht's ja nicht nur immer darum, sich für irgendetwas zu qualifizieren, aber sich mit der Mannschaft so vorzubereiten, dass man eben bei der EM möglichst eine einstellige Platzierung und so belegt. Die Möglichkeiten, junge Spieler dort Erfahrung zu geben, sind deutlich eingeschränkt, das ist ganz klar. Und das geht den deutschen Männern im Fußball, ja tatsächlich, wer hätte das gedacht?
Ja, stimmt. Ja, also wer hätte das vor ein paar Jahren noch gedacht, ne? Aber im Grunde genommen ist es halt wirklich zwingend notwendig, halt diesen Umbruch irgendwie hinzukriegen, und man müsste wirklich, also auf der einen Seite wünscht man sich natürlich auch nicht solche 0-6 Klatschen gegen Spanien, auf der anderen Seite müsste man vielleicht auch ab und zu ein bisschen konsequenter sein, ne? Und ich möchte da auch nicht in der Haut eines Trainers stecken, der da irgendwie irgendwelche Entscheidungen zu treffen hat, egal ob das jetzt Hagen Stamm oder Jogi Löw ist. Also ich glaube, das ist in beiden Fällen nicht so ganz einfach. Jetzt hattest du ja gerade schon den Kader der aktuellen Nationalmannschaft angesprochen. Wenn man sich den jetzt mal, auch den erweiterten Kader, so ein bisschen anschaut, ich denke mal, das Erste, was man da sagen kann, ist, dass wirklich diese Art und Weise oder dieses Szenario einer Kooperation zwischen ein oder mehreren Vereinen wirklich funktioniert in dem Fall. Ne? Also wenn man sich die Liste mal anguckt, die aktuellen Kaderlisten, glaube ich, sind eine Handvoll, irgendwie aus Esslingen oder aus Duisburg. Alles andere ist Waspo, White Sharks und Spandau, Potsdam. Von daher scheint ja dieses Szenario wirklich aufzugehen, oder? Wie siehst du das als einer der beteiligten Protagonisten?
Also wenn man über die Kooperation in Hannover und in Potsdam-Spandau spricht, dann denkt man natürlich zuerst einmal an dieses Doppelstrafrecht. Das ist sicherlich auch das kontroverseste und interessanteste Thema. Nur wir leben ja diese Kooperation mit Spandau und überhaupt mit dem Berliner Verein bis in den Nachwuchs hinein. Also wir durch die territoriale Nähe haben wir eben die Möglichkeit, permanent gegeneinander zu spielen. Mit U14, U16, U18, Spandau besucht uns, wir besuchen Spandau, Neukölln kommt zu uns, wir machen gemeinsame Trainingswochenenden. Also das ist für mich als Jugendtrainer schon mal die wichtigste Säule der Kooperation. Die andere Säule, dieses Doppelstartrecht, die Möglichkeit für junge Nationalspieler in zwei Vereinen zu spielen, mit dem muss man sehr sorgsam umgehen und mit dem, das haben wir, glaube ich, hier in der Region auch getan, das tut auch Hannover. Und sagen wir, die bekanntesten Protagonisten sind da sicherlich Ferdinand Korbel, Lukas Küppers und vor allen Dingen Dennis Strzelecki, wo dieser Weg sehr, sehr gut funktioniert hat, dass diese Spieler mit in zwei verschiedenen Rollen sozusagen spielen, in dem einen Team als absoluter Führungsspieler, in dem anderen Team vielleicht noch den Anschluss suchen, erste Champions League Erfahrung sammeln und vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, in einer Champions League Trainingsgruppe trainieren. Jetzt haben wir hier in der Region feststellen müssen, dass natürlich der Weg von Potsdam nach Spandau der leichtere ist. Also deswegen ziehen wir jetzt aktuell diese Möglichkeit des Doppelstartrechts gerade nicht, weil die interessanten Jahrgänge oder in diesem Jahrgang 2002 beispielsweise sind die größeren Talente bei Spandau und der Weg in die andere Richtung ist halt schwierig, weil dann eben doch 30, 40 Kilometer dazwischen liegen, während in Hannover die im gleichen Bad trainieren, da ist sicherlich ein Austausch möglich. Allerdings ist da auch eine strukturell sehr viel, viel klarere Situation. Da macht der eine Verein, kümmert sich im Hochleistungssport um den Nachwuchs und der andere hat das Champions-League-Team, wo im Nachwuchs, sei mal, will da keinem zu nahe treten, aber wahrscheinlich eher im Breitensportbereich gearbeitet wird. Bei Spandau und Potsdam ist die Situation so, dass beide Vereine sich auch auf die Fahne geschrieben haben, gute Nachwuchsspieler zu entwickeln. Und aktuell gibt es da in Potsdam, also vielleicht perspektivisch zwei Jungs mit Lumeo Ulrich und Sascha Seifert, die jetzt noch 3-4 Jahre die Möglichkeit hätten, mit diesem Doppelstartrecht zu trainieren. Aktuell ziehen wir diese Karte nicht in Abstimmung beider Vereine, aber entscheidend ist, dass dieses Tool des Doppelstartrechts erhalten bleibt, eben um diese Förderung zu ermöglichen. Und wir werden die dann wieder ziehen, wenn wir einen Spieler unterstützen können in seiner Entwicklung. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass eben Spieler, also gerade wenn die jetzt aus unserem Stall kommen, ist ja diese Entscheidung zu sagen, okay, gehe ich jetzt zu Spandau zum besten oder zweitbesten Verein, wo ich Champions League spielen kann, oder bleibe ich beim drittbesten deutschen Verein und habe dort deutlich mehr Spielzeit. Also dass man diese Spieler nicht vor diese ganz klare Entscheidung stellt, halte ich für ganz, ganz richtig und wichtig, um nicht eine Situation zu erzeugen, dass die von uns mit 18 oder 19, also mit dem Schulabschluss zu Spandau gehen und dort nur die Kappen tragen und die Kamera halten, sondern dass sie das da durchaus auch machen und dort trainieren, aber dann eben, wenn sie nicht gebraucht werden, im Champions League Team weiterhin in einem der besten deutschen Teams spielen können. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass diese Möglichkeit des Doppelstartrechts erhalten bleibt.
Aber das ist dann wieder der von dir vorhin erwähnte schon, es gibt ihn nicht den passenden Zeitpunkt halt für so eine Geschichte, ne? Aber dann, oder für einen Wechsel, aber dann quasi nicht vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden, sondern oftmals ist es ja auch so, dass man, wenn man mit den Jugendlichen oder Nachwuchstalenten dann schon eine relativ lange Zeit zusammenarbeitet, dann natürlich auch ein gewisses, ich sag mal, Vertrauensverhältnis ja auch entsteht, ne? Und die dann auch vielleicht auf dich oder auf wen auch immer dann vielleicht in Potsdam hören und wenn man sagt, okay, also überleg dir das, kannst du gerne machen, aber mehr Spielpraxis hättest du logischerweise unterm Strich vielleicht bei uns und spiel einfach oder bleib einfach nochmal 2-3 Jahre oder auch nur 1-2 Jahre, bevor dann der nächste Schritt gemacht wird. Ne? Also da ist, glaube ich, auch dieses Verhältnis und Vertrauen, was man dann über die letzten Jahre halt auch aufgebaut hat zu jemandem dann im Nachwuchsbereich, dann auch vielleicht nochmal so ein entscheidender Faktor, der das beeinflussen kann.
Ja, na, es gibt zumindest keine Schablone, wo man sagen kann, okay, mit 19 ist das ideale Alter. Ja, das kann bei dem einen Spieler, kann es mit 17 der Fall sein, bei dem nächsten vielleicht erst mit 22. Und diese Möglichkeit, dieses Spielen in zwei Vereinen entspannt diese Situation und nimmt so ein bisschen bei den großen Talenten den Druck raus, da Entscheidungen treffen zu müssen. Und wenn ich jetzt Namen wie Rotermund und Schipper in Hannover denke, dann ist das mega wichtig, dass die diese Möglichkeit haben, mit dem Champions League Team zu trainieren, vielleicht da auch schon mal Einsatzzeiten zu bekommen, aber weiterhin die Möglichkeit haben, in dem Team der Sharks irgendwie mit großer Verantwortung nahezu die komplette Spielzeit durchzuspielen. Und das ist zur Förderung dieser großen Talente eine ganz wichtige Geschichte.
Und was mir dabei gerade noch einfällt, was ja auch vielleicht an der Stelle nochmal wichtig ist, aus meiner Perspektive zumindest, dann das Vertrauen dem oder das Vertrauen der Trainer, dem Aktiven gegenüber, jetzt nicht zu sagen, okay, du musst, also wenn der dann bleibt, also vielleicht ihn dann auch bei dieser Entscheidung zu bleiben unterstützt und ihm dann jetzt nicht indirekt einredet, irgendwie es hat jetzt nicht gereicht oder das hat jetzt nicht funktioniert, wann auch immer dann so ein unmittelbares Gefühl irgendwie zu vermitteln, du bist vielleicht nicht gut genug oder die Leute dann irgendwie so ein bisschen hängen zu lassen, ne? Und dann aber mit demselben Engagement dann weiterzuentwickeln und dann vielleicht in ein, zwei Jahren, weil wie du sagst, ne, bei dem einen kann es mit 17 sein, bei dem nächsten mit 18, bei dem nächsten mit 23. Das halt so individuell zu betrachten, ist halt auch sehr schwer. Aber ja, nichtsdestotrotz sehr wichtig.
Ja, das ja, da gibt's gar nicht weiter
hinzuzufügen. Gibt's nichts dran zu rütteln. Genau, jetzt sagtest du ja, ihr seid auch schon relativ früh mit Jugendmannschaften halt so ein bisschen durch Deutschland gefahren. Jetzt habt ihr ja auch vielleicht auch bedingt durch die Situation vor Ort mit den Sponsoren und so weiter und so fort und vielleicht auch in Verbindung mit der schulischen Möglichkeit auch die Möglichkeit diese Trainingslager durchzuführen. Ihr seid ja auch da international oft unterwegs, halt auch wahrscheinlich dann logischerweise unter der Prämisse, sich halt auch international so ein bisschen zu vergleichen, da sich anderen Herausforderungen einfach mal zu stellen. Welche Bedeutung haben denn diese Trainingslager für dich als Trainer oder halt auch für den Verein und für die Jungs und Mädels dann am Ende des Tages?
Ja, die sind das Salz in der Suppe. Also das muss man einfach sowohl emotional als auch von der Ausbildung sind die wahnsinnig wichtig in ihrer Entwicklung. Und also neben den ganzen Erfahrungen in der Sportart selbst reißt das die eben im positivsten Sinne aus diesem Alltagstrott, der ja auch nicht so leicht zu verkraften ist. Also so schön das ist, zweimal am Tag Wasserball trainieren zu können, so anstrengend ist das auch für Körper und Geist. Und da ist das schon schön, einfach mal hier rauszukommen und ja auch so ein bisschen Qualitätszeit zu haben neben dem Sport. Für die Entwicklung selbst ist das einfach großartig, wenn die Jungs gegen Ungarn, gegen Kroaten, gegen Montenegriner spielen können, sich dort messen können, auch diese spezielle Art des Wasserballs ein Stück weit für ihr eigenes Spiel zu adaptieren. Das ist schon ganz wichtig und das hat im Grunde auch damals Peter Driske so ein bisschen mit angeschoben, hat so die ersten internationalen Kontakte aufgemacht und jetzt sind wir wahrscheinlich der Nachwuchsverein, der mit am häufigsten durch Europa irgendwie tingelt mit seinen Jugendmannschaften und das ist auch das, was ja in dieser Corona-Situation jetzt neben den fehlenden Wettkämpfen ist das eigentlich das, was am meisten an den Spielern nagt. Also wir hatten in den Osterferien dieses Jahres geplant, mit der U16 nach Oradea, mit der U14 in die Slowakei zu fahren. Das wurde gecancelt. Wir wären im Sommer ganz sicher wieder bei einem internationalen Turnier auf Malta gewesen. Hätten im September bei einem der tollsten Turniere, Lorette Mar, mit mega vielen Mannschaften, mit zwei Altersklassen gespielt. Im Oktober sind wir Oktoberferien traditionell in Montenegro, damit da auch nochmal der Vitamin-D-Haushalt durch die Sonne irgendwie aufgefüllt wird, in Montenegro oder Kroatien, eben ganz oft in Dubrovnik, bei Vjeko da im Bad. Und das sind alles Dinge, die jetzt fehlen, und die auch in eine Riesenlücke in diese Entwicklung der Spieler reißt. Also wenn man jetzt mal das unterm Strich betrachtet, haben die Jugendlichen im Grunde jetzt ein Jahr lang, also wenn die Pandemie hoffentlich im Frühjahr das Spielen wieder zulässt, haben die im Grunde dann ein Jahr lang nicht gespielt, hatten ein Jahr lang keine internationalen Trainingslager und Turniere und das wirkt sich schon aus. Also und letztendlich bin ich auch so ein Reisevogel und mich packt immer schnell das Fernweh und ich bin eben auch, also für mich ist es eben auch ein Stück weit Urlaub, auch wenn das mega anstrengend ist, mit so einer Jugendmannschaft unterwegs zu sein. Aber am Ende ist es für uns Trainer auch eine schöne Situation, mal aus diesem Alltag herauszukommen. Und eben auch, was ich vorhin oder eingangs schon gesagt hatte, eben auch immer eine tolle Situation, sich fernab von irgendeinem Schreibtisch oder Seminarraum wirklich als Trainer weiterzuentwickeln und andere Trainer zu beobachten. Was machen die für Übungen? Welche Ansprache haben die zu ihren Kids? Was machen die taktisch? Wie reagieren die in so einer Woche, wo sich zwei Mannschaften immer wieder begegnen und setzen da verschiedene mannschaftstaktische Dinge ein? Also das ist ja für uns auch für uns Trainer immer eine Möglichkeit, sich weiterzubilden.
Also ich wollte gerade sagen, also das ist ja dann natürlich auch, was man halt bei solchen Geschichten oder bei solchen Reisen und Trips dann immer relativ gerne vergisst und unterschlägt. Das ist halt auch für die Trainer und für die Betreuer quasi auch sozusagen eine qualifizierte Weiterbildung ist. Ne? Gerade wenn man halt in solchen Bereichen da rund um die Adriaküste unterwegs ist und Malta, das ist, wie du schon sagst, logischerweise anstrengend, aber nichtsdestotrotz auf der anderen Seite natürlich auch was einen dann persönlich weiterbringt. Ne? Also persönlich als Trainer, spieltaktisch, übungstaktisch, was auch immer. Also das stimmt, wird oft vielleicht auch so ein Stück weit vergessen.
Ja, also man muss es ja als Trainer auch wissen anzunehmen, aber ich glaube, die meisten Kollegen können das und nutzen diese Chancen. Das passiert ja auch unterbewusst. Man guckt einfach auf den Pool und sieht, wie sich eine Mannschaft erwärmt, welche Beinübungen die da machen und nimmt das dann einfach mit. Und da gibt es dann wieder drei Übungen mehr, die man am Vormittag mit den Jungs machen kann, um da auch möglichst viel Abwechslung dazulassen.
Ja. Ja, das stimmt. Also es sieht man ja beispielsweise hier im Stadionbad, wenn also als Waspo noch Champions League spielen durfte oder hier regelmäßig halt Spiele waren, dass man da halt möglichst frühzeitig schon zum Warmmachen und Einschwimmen logischerweise dann mal erscheint und sich das dann halt auch anschaut. Da kann man jetzt auch ohne dieses Reisepensum und Fernweh erfüllen zu wollen, dann jetzt vor Ort auch schon Gott sei Dank einiges mitnehmen. Jetzt sagtest du ja gerade Corona hoffentlich im Frühjahr wieder vorbei. Wie habt ihr denn jetzt diese Zeit erlebt, die hoffentlich bald vorbei ist, sportlich? Du sagtest jetzt schon, keine Reisen, trainingstechnisch ist das ja auch immer eine große Herausforderung. Ja, also das haben wir ja hier in Hannover, /Laatzen oder auch hier am SLZ bei dem Olympiastützpunkt gemerkt. Da gibt's halt sehr, sehr viele oft individuelle Szenarien, Entscheidungen, Herausforderungen. Wie habt ihr das erlebt?
Ja, also wahrscheinlich waren wir da auch wie Hannover ein Stück weit privilegiert, weil wir sehr früh wieder anfangen konnten und auch jetzt in diesem aktuellen Lockdown-Light eigentlich mit allen Nachwuchsmannschaften trainieren dürfen. Das ist Besonderheit hier im Land Brandenburg, die das eben ermöglicht hat, für Landeskader weiterhin das Training zu gewährleisten. Für die Sportschüler ist es ja ohnehin eine Situation, das ist ja ein Schulfach und die Schule soll uneingeschränkt fortgesetzt werden, also wird auch das Fach Wasserball weiter unterrichtet. Von daher sind wir hier in einer Situation, in der die Einschnitte für den Verein sicherlich weniger gravierend sind als anderswo an Standorten, die wir vorhin besprochen haben, wo eben nicht diese professionellen Leistungssportstrukturen vorliegen. Gleichzeitig ist es auch sehr herausfordernd, weil letztendlich haben wir immer noch zweimal am Tag Training und für so einen 15-, 16-Jährigen ist das nicht so leicht zu verstehen oder sicherlich nicht so leicht zu verarbeiten, dass er 14, 15, 16 Stunden in der Woche trainiert und nicht mal weiß, wann er irgendwann wieder ein Spiel haben wird. Ja. Das ist richtig, richtig schwer. Wir haben auch in diesem ersten oder nach diesem ersten großen Lockdown tatsächlich 3, 4 große Talente in diesem Altersbereich 16, 17 verloren, die zwar, als wir wieder trainieren durften, aufgetaucht sind, aber wo man schon in der Körpersprache und in allem gemerkt haben, dass da die Aufnahme des Trainings eigentlich jetzt nur noch Last bedeutet und sind da auch dann zu dem Ergebnis gekommen, dass es sinnvoller ist, jetzt die Geschichte sein zu lassen. Das war hochbedauerlich, aber das sind eben dann auch diese Situationen, wenn so ein Spieler, der immer Leistungssport gemacht hat, in so eine lange Zwangspause gerät, kommt er eben doch ins Grübeln. Der Großteil der Jungs hat aber toll weitergemacht und mitgemacht, macht das auch bisher sehr gut, aber ja, es muss irgendwann wieder so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sein. Und jetzt sind wir ja auch in so einer Situation, wo dann natürlich auch die Corona-Fälle nicht an Potsdam vorübergehen. Dann ist dann eben zwei Klassenkameraden aus einer anderen Sportart, die dann den Infekt in die Schule getragen haben und dann sind dann eben mal eine ganze Klasse für 2 Wochen in Quarantäne. und fahren auf einmal nach Hause. Und diese Unsicherheit beschäftigt natürlich auch die Eltern, gerade der Schüler, die im Internat wohnen, wo sie sagen, okay, jetzt kommen alle wieder zurück. Nach 3 Tagen könnte es wieder einen Fall geben und die Kinder sind wieder 2 Wochen daheim. Und das ist gerade eine sehr unsichere Situation. Und ja, im Frühjahr wird diese Pandemie auch noch nicht vorbei sein, aber ich denke, dann kann man ja vielleicht wieder verantwortungsvoll mit dem entsprechenden Hygienekonzepten den Spielbetrieb langsam wieder aufnehmen. Aber man muss ja auch den Mannschaften, wir wissen ja nicht, wie lange dieser sogenannte Lockdown-Light noch geht. Also das sind natürlich dann auch eine gewisse Verzerrung, wenn Potsdam, Hannover, Berlin beispielsweise vielleicht ohne Einschränkung oder nahezu ohne Einschränkung trainieren konnten. Und andere Kinder seit Mitte November nicht mal den Fuß ins Wasser stecken durften. Und dann kann man nicht einfach sagen, okay, jetzt machen die Schwimmhallen wieder auf und auf geht's. Wir fangen direkt an, ostdeutsche und deutsche Meisterschaften zu spielen. Also
genau, macht euch mal fertig, in 4 Wochen ist deutsche Endrunde. Genau.
Genau. Es ist eine furchtbare Zeit. Und natürlich sehen wir das mit Blick auf unsere Sportart immer sehr dramatisch an. Und ich denke, die Sportart wird in Deutschland da auch durchaus Schaden nehmen in dieser Zeit. Aber wir sind natürlich jetzt auch nicht das größte Rad im gesellschaftlichen Leben und sollten irgendwie froh sein, dass wir ein bisschen was machen dürfen, dass wir gesund sind und dass wir vielleicht eine deutsche Regierung haben, die bei aller Kritik uns irgendwie ganz gut durch diese Pandemie trägt. Und das hilft, also wenn ich daran denke, das hilft mir dann schon so ein bisschen damit auch zurechtzukommen.
Ja, dann kann man die eine oder andere Entscheidung dann vielleicht, die man vielleicht im ersten Moment dann doch nicht so richtig versteht, im zweiten Mal vielleicht dann doch ganz gut nachvollziehen. Jetzt, was ich ganz spannend fand, was der Vierko erzählt hat, dass sie quasi nach der Corona-Zeit ja fast mehr Kinder beim Training hatten als vorher, weil sie halt weitergespielt haben, neben 1-2 anderen Sportarten, dadurch öfter in den Medien vorkamen und dadurch dann mehr Kinder irgendwie auf Wasserball aufmerksam geworden sind. Das ist natürlich dann auch ein schöner Nebeneffekt, ja, also wenn man weiter spielt und dadurch halt mehr Kinder irgendwie zum Wasserball bekommt, da war ich schon ein Stück weit erstaunt im ersten Moment, natürlich aber auch so ein bisschen neidisch, aber das ist halt dann in anderen Regionen vielleicht doch noch ein bisschen anders, ne?
Ja, das ist genau der Schaden, also einer der Schäden, also es betrifft ja nicht nur die aktuellen Spieler, die irgendwie nicht so richtig wissen, wofür sie aktuell trainieren, es betrifft aber gerade die Nachwuchsgewinnung und wir hier in Potsdam sind, sagen wir mal, gerade in den Printmedien recht umfangreich vertreten im Saisonverlauf und aktuell findet das eben auch nicht statt. Und das, also auch bei uns wird das könnte das eine Lücke reißen, die sich dann eben später nochmal auswirkt, dass wir eben jetzt in diesen Jahrgängen Schwierigkeiten haben, also in den entsprechenden Jahrgängen, ich sag mal, was ist das jetzt, 2012, 2011er Jahrgänge, dass wir da einfach nicht genug Kinder haben, um leistungsstarke Mannschaften im nationalen Vergleich vielleicht noch zu entwickeln. Aber die Frage ist eben, ob Deutschland gemeinsam genug Kinder findet, die dann wieder in den U-Nationalmannschaften spielen werden. Und also das ist schon ein großer Einschnitt. Und die Top-Nation, wo jetzt sowohl Bundesliga, Nachwuchsbereich, kann ich das nicht einschätzen, ob da auch Wettkämpfe irgendwie stattfinden in Kroatien oder Serbien. Aber die Männer spielen halt weiter, sind weiterhin präsent in den Medien. Und bei uns liegt das alles auf Eis. Und das wird den Abstand eher vergrößern zu diesen Top-Nationen, die aktuelle Situation.
Das stimmt. Ich möchte aber noch zu einem Punkt kommen, der nicht auf Eis liegt, nämlich ihr habt ja so ein relativ neues, wenn ich es richtig verstanden habe oder gelesen habe, Projekt mit diesem Schwimmen lernen. Ist, denke ich mal, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wahrscheinlich auch der Hintergrund oder der Beweggrund, warum ihr euch dieses Themas, sage ich jetzt mal, annehmt, weil immer mehr Kinder ja im gewissen Alter auch nicht schwimmen können. Vielleicht kannst du darüber noch mal ein bisschen was berichten.
Ja, also wir haben seit vielen Jahren, ist unsere größte Quelle sozusagen an Kindern in der Akquise, ist so ein Wasserball-Schulprojekt. Also mir ist es da vor ein paar Jahren oder vor wahrscheinlich jetzt auch schon über 10 Jahren gelungen, Wasserball in den Lehrplan der 3. Klasse des Schulschwimmens mit aufnehmen zu lassen. Und damit haben wir hier in Potsdam die Möglichkeit, in diese 3. Klassen des Schulschwimmens zu gehen und mit denen einmal Wasserball zu spielen. Das ist ungefähr eine Stunde, also eine Unterrichtsstunde. Jetzt haben wir das teilweise schon erweitert, dass unser Landestrainer Gregor Karstedt da auch teilweise dreimal mit so einer Klasse dann arbeitet, um dort eben Kinder für den Sport zu begeistern. Und das hat zwei Effekte. Also jedes Kind in Potsdam und Unlauf weiß erstmal, dass es diese Sportart überhaupt gibt und hat so einen Wasserball schon mal in der Hand gehabt. Und der zweite Effekt ist, dass eben dann doch vergleichsweise viele Kinder, aber eben jetzt von Jahr zu Jahr weniger bei uns in den Verein finden. Und dass da weniger in den Verein finden, liegt aus unserer Sicht daran, dass die schwimmerischen Fähigkeiten immer weiter abnehmen. Also während wir, also ich jetzt vor allen Dingen so als DDR-Kind, wir hatten ja auch in der dritten Klasse schwimmen, aber jeder, der in diese dritte Klasse kam, konnte schon schwimmen. Also das war ganz selbstverständlich. Der eine ein bisschen besser und der andere ein bisschen schlechter. Das haben die Eltern, die Großeltern und der Schwimmverein übernommen. Und diese Selbstverständlichkeit des Schwimmlernens ist, glaube ich, gesellschaftlich nicht mehr ganz so verankert. Und viele Eltern verlassen sich einfach auf diesen dritte Klasse Schwimmunterricht, der dann über ein halbes Jahr stattfindet. Und viele Kinder gehen aber auch aus diesem Schwimmunterricht raus und können es immer noch nicht richtig. Und das erschwert natürlich für uns auch die Akquise dramatisch, weil wenn man nicht schwimmen kann, macht Wasserball keinen Spaß. Und und die Zielstellung ist einfach zu sagen, okay, wir geben jetzt auch der Sportstadt Potsdam, die ja sehr viel für uns tut und getan hat, ein Stück weit was zurück und versuchen diese, sagen wir, auch den gesellschaftlichen Auftrag anzunehmen, Kindern das Schwimmen beizubringen, aber natürlich auch mit der Zielstellung, dass für die Wasserballabteilung, also für unsere Potsdam Orcas, da irgendwie etwas hängen bleibt und wir Kinder für den Wasserballsport begeistern können. Und der zweite, also, und wenn wir das können, dann ist es dann eben hilfreich, dass man über diese Schwimmschule vielleicht schon diese Grundlagen des Schwimmens so den Kindern beigebracht hat, dass man sich damit nicht mehr so sehr im Wasserballtraining beschäftigen muss. Und mal schauen. Also wir wollten das unmittelbar nach den Osterferien beginnen. Da gab es den ersten Lockdown, dann wollten wir nach den Oktoberferien beginnen.
Kam der zweite.
Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt, versuchen an die Öffentlichkeit zu gehen und jetzt schon mal interessierte Kinder anzusprechen, die sich schon mal so ein Stück weit vorab anmelden können, sodass wir unmittelbar, wenn die Schwimmhallen wieder aufgehen, dann auch sofort loslegen können und nicht wieder Zeit verlieren. Und da hoffen wir einfach, dass das großen Zuspruch findet und wir den Schwimmsport und aber vor allen Dingen den Wasserballsport irgendwie ein bisschen weiter stabilisieren und stärken an der Basis.
Ja, super. Das hört sich doch gut an. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg. Zum einen natürlich mit dem Projekt, mit den Kids. Nichtsdestotrotz natürlich auch bei allem anderen, was jetzt in der Zukunft hoffentlich dann bald wieder starten kann mit aktivem Wasserball. Egal ob mit Nachwuchsbereichen, Vor- und Endrunden oder irgendwelchen Ländervergleichen. Bedanke mich auf jeden Fall sehr, sehr für deine spannenden Ausführungen. Hoffe, dass wir uns bald irgendwo Corona konform nochmal sehen wieder, wenn man wieder fahren oder irgendwo auch rein darf. Im Moment kann man ja noch nicht mal hier vor Ort irgendwie in ein Schwimmbad. Von daher wünsche ich dir noch alles Gute für die nächste Zeit. Bleib gesund.
Das kann ich alles nur so zurückgeben. Die Wünsche
in erster Linie.
Und bedanke mich auch. Ja, es hat großen Spaß gemacht. Und bleib dir und diesem Podcast irgendwie treu. Es ist tatsächlich sehr erfrischend, irgendwie einmal die Woche oder alle zwei Wochen irgendwie so einen kleinen Ausflug machen zu können in die Wasserballwelt.
Sehr cool. Ja, das freut mich doch sehr. Im Moment, mittlerweile gibt es ja auch schon genug Material. Also von daher kann man auch mal das Ganze dann eine Episode, eine Folge überspringen und die nächste hüpfen.
Genau.
Alles klar. Dann wünsche ich dir was. Bleib gesund und bis demnächst hoffentlich.
Bis bald, mein Lieber. Tschüss.
Ciao. Ja, das war sie auch schon, die 19. Episode unseres süßen kleinen Podcastes. Vielen Dank, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart und natürlich vielen Dank an André. Ich glaube, wir konnten so ein bisschen Licht ins Dunkel eines Lehrertrainers und auch der Nachwuchsarbeit und wirklich der besonderen Begebenheiten auch in einem kleineren Verein der Nachwuchsarbeit bringen. Seid auch nächstes Mal sehr gerne wieder dabei, wenn es dann in der 20. Jubiläumsausgabe wieder um das Thema Wasserball geht. Es wird dann wahrscheinlich wieder eine englische Ausgabe werden. Ich hoffe, auch das hört ihr euch wie gewohnt, so wie ich das mitbekommen habe, sehr gerne an. Ich freue mich natürlich auch in der Zwischenzeit auf euer Feedback. Besucht die Facebook-Page. An der Stelle vielleicht gleich nochmal der Hinweis. Am 20. Dezember, am 4. Advent, gehen wir dann das letzte Mal dies Jahr mit dem Live-Talk auf Facebook und auf YouTube live. Schaltet auch da natürlich sehr, sehr gerne ein. Die Veranstaltung ist schon bei Facebook veröffentlicht worden. Und ja, ich freue mich auf euch. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, tschüss. Aus Hannover.